Also wenn eine Generation Wechsel gelebt hat, also ich meine, ich kenne noch Lochkarte, aber oder Schreibmaschine und das, wir sind das doch alles mitgegangen. Wir kennen noch die Zeit ohne Internet, also den Wechsel oder das auf die Schiene zu bringen, alles in den Firmen umzusetzen, was da Neues kam. Das ist ja ohne Ende. Das geht ja in der Medizin, was weiß ich, Herztransplantation und sowas alles. Richtig große Sachen sind da passiert. Also jetzt ist ja mehr Feintuning.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Heute ist mir klar, dass Glück absolut nichts mit dem Alter zu tun hat. Das ist ein Zitat. Und dieses Zitat stammt von einer Frau, die vielleicht stärkste Botschafterin der aktuell mächtigsten Generation in Deutschland ist, nämlich der Generation der 60- bis 90-Jährigen. Und sie hat auch gesagt, ich zitiere noch einmal, wirklich der schönste Satz von ihr, den werden viele kennen, aber ich muss ihn trotzdem sagen. Seit man begriffen hat, dass die Zeitspanne von 60 bis 90 genauso lang ist wie die Zeitspanne von 30 bis 60, geht ein Aufatmen durchs Land, sagt mein heutiger Gast, der vor allem aber nicht nur älteren Menschen Mut machen will und der Wirtschaft vielleicht Beine, damit die nicht immer nur auf die Jungen schaut. Ich freue mich wirklich und ich kann versprechen, es werden jetzt gleich total inspirierende 45 Minuten. Wenn man sie zu Gast hat, brennt sie ein Feuerwerk ab. Ich freue mich auf Greta Silva, deren Leben, kann man das sagen, ein einziger Neustart ist, liebe Greta. Ist das so?
Ich danke dir erstmal sehr für diese liebevolle Anmoderation und ich freue mich sehr auf unseren Talk hier. Also ich denke, da wird sich was bewegen, ne? Denn wir haben ja wirklich du hast es gerade ja schon angekündigt, ein Paket vor uns, ein 1,7 Billionen Paket.
Was ist das für ein Paket, das 1,7 Billionen?
Das ist die Kaufkraft der 60 plus.
Okay.
Und damit sind wir schon gleich beim Thema, ne? Also 60% der Kaufkraft liegt bei der Generation 60 plus. Und das ist da hinten noch nicht ganz angekommen, glaube ich. Und damit können wir richtig nochmal ein bisschen was in Balance bringen. Vielleicht auch nochmal Wind unter die Flügel packen. Ja, lass uns loslegen.
Wir sprechen gleich darüber. Erstmal müssen wir natürlich über dich sprechen, weil viele werden jetzt sagen, Moment mal, Greta Silva, die heißt, also man muss immer vorsichtig sein. Ich hatte neulich in einem Podcast den Chef der Hamburger Tafel, der heißt Mats Regenbogen. Und dann denkst du, genau, Regenbogen heißt kein Mensch, aber tatsächlich heißt er Regenbogen, weil seine Frau Regenbogen heißt und er den Namen seiner Frau angenommen hat. Du heißt aber nicht Greta Silva. Verrätst du, wie du wirklich heißt?
Nein, das war ja der Grund dahinter. Also erstmal wollte ich einen Namen haben, an den man sich schnell erinnern kann. Das ist ja die Farbe meiner Haare, die ich hier genommen habe. Aber ist mittlerweile im Pass und im Perso eingetragen. Ach, ich kann damit Bankgeschäfte machen, ich kann damit reisen. Ja. Also
und Silber natürlich wegen der silbernen Generation, die Haare, aber
ja,
auch die Generation?
Ja, wegen der Haarfarbe war das damals, genau, mit 66 bin ich ja nochmal losmarschiert. Also wenn andere in Rente gehen, ging ich ins Netz, sage ich immer so gerne. Habe meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Ja, und das ist dann passiert. Ne?
Wir müssen mal gucken, wie das passiert ist. Wenn man jetzt auf dein Leben zurückguckt, das war eigentlich so eine ganze Zeit lang ein ganz normales Leben. Du warst 17 Jahre fast, wie man so sagt, Hausfrau und Mutter.
Richtig, genau. Heute würde man das Elternzeit nennen. Okay. Das macht kein Mensch mehr. Aber für mich war das genau die richtige Entscheidung. Das heißt, ich durfte so viele verschiedene Leben leben, sozusagen. Mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht. Das waren damals Einrichtungsprojekte. Also ich habe Abitur, sonst nichts. Also ich habe das weder studiert noch eine Ausbildung in diese Richtung. Und bis hin zum Vier-Sterne-Hotel durfte ich einrichten. Also das war schon mal eine ganz spannende Phase. Dann kam Kongresse hinzu, die ich organisieren durfte. Und freie Journalistin, also es waren so Sachen, die sich so ein bisschen aufeinander aufbauten. Dann mit 60 wurde ich Model, weil meine Tochter während des Studiums gemodelt hat und da wurde Mutter-Tochter gesucht und ich fand das so schlimm.
Wieso fandst du das schlimm?
Ja, das macht man nicht. Es geht gar nicht. Und ich wog damals noch, glaube ich, 16 Kilo mehr als heute. Und oh, ich hatte solche Grenzen im Kopf. Und da kann ich heute nur sagen, nee, die gehören da nicht hin. Also machen. Und dann stellte ich auch fest, siehe, das hat weder wehgetan. Das war eine Creme aus der Apotheke. Also überhaupt nichts Großes, Aufregendes. Und also die Grenzen sind bei uns im Kopf. Und die kann man loswerden. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz großer Schritt.
Und warum hast du dann du bist das, was heute viele Menschen werden wollen, junge Menschen, du bist eine Influencerin.
Ja, ist richtig,
genau. Aber wie bist du auf die Idee gekommen dann mit, wie alt warst du, 66, zu sagen, also ich lasse jetzt mal mein bisheriges Leben nicht hinter mir, sondern ich bin jetzt Greta Silva, ich gehe in die sozialen Medien, vor allen Dingen auf Instagram, auf YouTube, wo du, ich kriege das immer, ich habe es mir auch mal aufgeschrieben, muss immer gucken, ich glaube, du hast allein auf Instagram fast 140.000 Follower, du hast auf YouTube fast 50.000 Follower, also richtig viele Menschen, die sich für das interessieren, was du machst. Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich bin jetzt die Influencerin für die Menschen, die eigentlich mit dem Begriff Influencerin gar nichts anfangen können, die über 60-Jährigen.
Also das ist wie so oft ganz harmlos am Esstisch passiert. Meine Tochter sagte, ich glaube, du musst der Welt mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein. Die leben das irgendwie anders oder die haben andere Bilder im Kopf. Und dann war ich erst Richtung Schreiben. Nee, ich sagte, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Ich sag, ja klar, ich hatte ja noch nicht mal so einen Facebook-Account. Also ich hatte ja gar keine Ahnung. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal aufgemacht. Das geht auch ganz leicht.
Ja.
Und aber gefunden zu werden, das hat bei mir, ich glaube, so ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Also immer dachte ich so, jetzt noch einen Haken an der richtigen Stelle und dann hast du es. Und ich hatte mir eigentlich so ein halbes Jahr gegeben insgesamt. So, probierst du mal aus, mach's mal.
Kann ja nicht. Das heißt, du hast dann Filme gemacht und hast in den Filmen, kann man sich alles noch übrigens angucken, hast in den Filmen dann was erzählt?
Ja, also ich habe ja so angefangen, wie man das so macht und habe recherchiert. Und dann kam ich auf Reisen. Also dass das ja jetzt eine tolle Zeit zum Reisen sei. Und kann man das auch kostenlos machen? Und gibt es ganz andere Wege zum Reisen? Und das sind wirklich immer noch meine ersten Filme, die da stehen und wo ich das zusammengesucht habe, dass man, was weiß ich, zum Beispiel auf einer Pferdefarm in Chile helfen kann, wenn es da zum Beispiel um Therapiepferde geht oder so etwas. Oder bei einer Affenaufzuchtstation mal 3-4 Stunden helfen und dafür hat man Kosten Logis frei und sowas. Also mal so ein bisschen was anderes machen. Und das habe ich dann alles in den Filmen gemacht. So, und dann war das Thema irgendwann durch. Und dann habe ich gedacht, so, was kannst du tun, damit man glücklich alt wird, mit mehr Leichtigkeit. Mhm. Und was zieht mich runter? Was ist das in meine Ängste? Wie kann ich die loswerden? Dann alte Verletzungen kann ich loswerden und so etwas alles. So bin ich dann da immer mehr in die Details gegangen. Und das hört ja nie auf. Das hört ja nie auf. Und ich stehe jetzt mit meinen 77 in der Blütezeit meines Lebens, habe ich das Gefühl. Und immer noch hat das Leben Herausforderungen an mich, wo ich denke, oh, Donnerknispel, also wie kriege ich das? Also ist nicht so, dass man dann nicht mehr leidet oder so. Aber ich habe für mich Abkürzungen gefunden, sagen wir mal so, wie ich dann wieder da rauskomme aus diesem Kladderadatsch.
Was hat den Durchbruch gebracht? Du hast gesagt, ursprünglich wolltest du schreiben und du hast dann auch geschrieben, ich glaube aktuell 3 Bücher.
Ist richtig, genau.
3 Bücher. Was war dann sozusagen das plötzlich, heute kann man mit Greta Silva was anfangen, heute bist du sozusagen, ich habe es gesagt, vielleicht die wichtigste Botschafterin der 60- bis 90-Jährigen. Gibt es auch gar nicht so viele, muss man sagen. Also es gibt dann so einige wie Elke Heidenreich, aber auf einem anderen Niveau.
Ja.
Was hat den Durchbruch für dich gebracht? Wie bist du dann so bekannt geworden? War das ein Film? War das die Kombination mit den Büchern und den Filmen?
Es war so eine Kette, ob ich die jetzt gerade noch zusammenkriege. Ich habe irgendwo jedenfalls was Kostenfreies gemacht. Da gab es ein neues Magazin für Hamburg. Da wurde ein Model gesucht und das hatte ich kostenfrei gemacht. So, und da bei der Eröffnung war der NDR aber da und hat das gefilmt. Dann wurde daraus so ein kleiner 3-Minüter, der so in andere Sendungen reingespielt wird. Und den hat die Deutsche Welle gekauft. Und den hat der Asien-Korrespondent der ARD gesehen in, was weiß ich, wo der damals war. Und der hat angefragt, ob er einen Film über mich drehen zusammen mit Günter Krabbenhöfti. Das ist aber alles schon ganz lange her.
Der Asien-Korrespondent der ARD. Warum der Asien? Um zu sagen, in Deutschland So gehen in Deutschland ältere Leute mit dem Alter um oder was war das Thema? Der hat es ja in Asien dann gezeigt oder wurde das gezeigt?
Nee, der wurde hier gezeigt.
Ach so.
In der ARD und von vielen Sendern dann damals gebracht. Sitze ich im Kettenkarussell und sowas haben wir da gemacht. Ja, aber jedenfalls, also wer weiß, was hieraus jetzt alles wird. Lars, was bei dir jetzt auch alles passiert und bei mir, wir wissen das alles nicht. Wir sind ja hier jetzt unter uns und lass uns das einfach machen.
Locker. Weißt du, wer die Menschen sind, die dir zuhören, die dir folgen? Sind das tatsächlich vor allen Dingen ältere Leute? Oder, das war ja meine These am Anfang, sind das auch jüngere Leute, die wissen wollen, wie das dann wird in dieser Phase zwischen 60 und 90.
Genau, du hast das richtig erfasst. Also ich bilde ein sehr breites Spektrum ab und das ist, hält sich die Balance, ja. Mhm. Aber ich habe auch 18-Jährige. Also die sagen, also ich habe jetzt keine Oma, die mir das so vorlebt, aber für mich ist das auch schon eine Belastung. Alter liegt ja wie Blei den Menschen auf der Schulter. Mhm. Man denkt ja, also heute, jetzt habe ich das gelernt, also dass es ab 50 ja schon als alt gilt und ausgesteuert wird und auch ja von der Wirtschaft. Also
das ist das so, ja? Also bis 49 ist so die magische Grenze, ne?
Ja, genau. Ja, also danach, wenn man sich da neu bewirbt, scheint es wohl schwierig zu sein. Und zwar mit der Begründung, wir seien nicht flexibel. Und da kriege ich ja schon wirklich, ich muss mich hier ein bisschen zurücknehmen. Also
du musst mich auch unterbrechen. Nimm dich nicht zurück. Ich habe ja versprochen, dass es inspirieren wird.
Ich finde das hanebüchen. Also wenn eine Generation Wechsel gelebt hat, also ich meine, ich kenne noch Lochkarte, aber oder Schreibmaschine und das, wir sind das doch alles mitgegangen. Wir kennen noch die Zeit ohne Internet, also den Wechsel oder das auf die Schiene zu bringen, alles in den Firmen umzusetzen, was da Neues kam. Das ist ja ohne Ende. Das geht ja in der Medizin, was weiß ich, Herztransplantation und sowas alles. Richtig große Sachen sind da passiert. Also jetzt ist ja mehr Feintuning. Also ich schocke wirklich auch gerne junge Leute und sage, also da im Altersheim sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat, mit dem ihr eigentlich nur rumspielen könnt. Und die Generation ist auch zum Mond geflogen und die hat das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet. Also geht einfach mal davon aus, das ist alles in diesen Menschen drin. Also das könnt ihr wachrufen mit Musik oder so, weil in den Zusammenhängen ist das manchmal. Und also da dieser Generation zu sagen, ihr seid nicht flexibel, also das ist ja, naja, okay.
Das finde ich übrigens, passt, also ich finde viele Sachen bei dir interessant, von dem, was du sagst, aber das ist fast das Interessanteste, weil wir ja eigentlich in einer Phase sind, wo man, wenn man jetzt älter ist, ich gehöre jetzt mit 56 ja auch schon dann, also ich bin schon über die magische Grenze rüber, man dann so ein schlechtes Gefühl hat, weil wir sind irgendwie die Boomer, also nicht wir jetzt, aber ne, sind ein Teil dieser Boomer-Generation und wir sind am Ende ja auch die, die so für den Klimawandel verantwortlich sind. Also
ohne Frage.
Aber was ich sagen wollte, ist irgendwie so, man hat das Gefühl, im Moment wird auf diese Generation nur so geguckt, die ziehen jetzt von den jungen Leuten die Rente ab im Verhältnis 1:1, die sind für den Klimawandel, die haben ihr Leben in Saus und Braus gelebt und uns das hinterhergelassen. Und du sagst, Moment mal Leute, das ist vielleicht ein Teil, wirst du gleich was zu sagen, aber das ist natürlich nicht, bei weitem nicht alles, was man dieser Generation zu verdanken hat.
Ja, aber ich möchte gerne den Faden direkt aufgreifen und sagen, uns war die Welt auch nicht egal. Deswegen gibt es Greenpeace, deswegen gibt es Amnesty International, deswegen gibt es Ärzte ohne Grenzen. Wir sind gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gegangen. Wir haben für den Atomausstieg protestiert. Also ganz ohne Frage, es war nicht genug, ganz ohne Frage. Und das, was heute Tolles passiert, ist auch nicht genug. Lass es uns zusammen machen. Lass uns aufhören, eine Generation hier gegen die andere, ich sag mal, in die Tonne zu treten. Ne? Also ich bin ja auch ein unglaublicher Verfechter für Generation Z. Also können wir gleich noch mal so drauf kommen. Aber wenn wir jetzt die Boomer tatsächlich sehr kritisch betrachten wollen, ist das sicherlich zu Recht. Aber könnte es sein, dass meine Urenkel ihre Eltern fragen würden, sag mal, ihr habt das doch mit der KI gewusst. Wieso habt ihr das gemacht?
Das kann sein.
Es ist, genau, es wird immer Herausforderungen geben. Wir waren da blauäugig vielleicht und genauso. Ich meine, ich nutze auch KI. Also,
Die Frage ist ja immer, ob wir immer blauäugig waren. Ne? Die Frage ist ja sozusagen, was immer die Frage, was hätten die jetzt jung sind, in der Situation dann gemacht?
Ja.
Wären die dann nicht geflogen? Hätten die, keine Ahnung, hätten die weniger Fleisch gegessen? Was ich, alles ja auch übrigens Dinge, die auch aus dieser Generation herauskommen.
Ne? Absolut, absolut. Ja, also es macht keinen Sinn. Also ich glaube, in der Politik sehen wir das schon, dass keiner groß wird, wenn er den anderen schlecht macht. Dieses Schlechtmachen von bringt uns nicht weiter. Und auch nicht hier in diesem Generationsspiel, sondern lass es uns zusammen machen. Also das ist ein großes, großes Muss in meinen Augen.
Und dann, wenn man deine in Internetseite aufmacht, wunderbare Internetseite, die empfängt einen mit so einer Art Feuerwerk, kapusch. Und dann steht der erste Satz ist, der Jugendwahn ist vorbei?
Ja.
Das ist ja dann auch schon, also so nach dem Motto, Leute,
Jugendwahn war gestern. Heute rockt das Alter, den Satz meinst du.
Genau.
Ne? Und ja, also ich bin dann doch nochmal bei den Wirtschaftsthemen. Ich werde jetzt von Werbeagenturen gebeten, mal den Mitarbeitern zu erklären, was Alter wirklich ist. Und dann frage ich, wie alt sind denn die Leute bei euch? Ja, von 25 bis 35. Ja. Denen soll ich jetzt erklären, dass ein 60-jähriger, sag ich mal, Motorradfahrer genauso viel Flausen im Kopf hat, genauso on fire ist wie der 30-jährige. Und das ist schwer. Wenn ich ehrlich bin, mit 17 habe ich geglaubt, ab 35 hört der Spaß im Leben auf. Mhm. Dann habe ich Familie, dann habe ich einen Job und dann ändert sich lebenslänglich nicht mehr. Mhm. So, dann wurde ich ja selber 35 und dachte, so schlimm ist es gar nicht. Dann habe ich das immer weitergeschoben. Und die Hirnforschung sagt auch, wir können uns nicht vorstellen, wie wir selber in 10, 20 Jahren sind. Wir würden immer eine separate Person dann sehen. Das heißt, ich werfe das den jungen Leuten nicht vor, dass die nicht in der Lage sind, die Werbung für die jetzt stärkste Kaufkraft da draußen zu entwerfen, sondern, also wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, der Fachbegriff ist, wir sind Beifang, das ist das Wort. Wir sind Beifang und als Hamburger weiß ich, also erstmal muss man Beifang vermeiden, aber zweitens schmeißt man ihn zurück.
Ja.
Ne? Nicht nutzbar. Da, also man hat, und das ist ja witzigerweise parallel entstanden, als Firmen den 50-Jährigen die Abfindung, den goldenen Handschlag und so gaben, hat die Werbung diese Leute gar nicht mehr dargestellt. Das heißt, sie wissen, der durchschnittliche Neuwagenkäufer ist 57 Jahre alt, aber er fühlt sich jünger, wenn wir in das Foto eine 30-jährige Person ans Steuer setzen. Dann wird er, wenn er ins Auto steigt, sich selber wie 30 fühlen. Ey, wir wollen uns gar nicht wie 30 fühlen. Wir wollen in unserer Stärke, in unserer Kreativität, in unserer Lebenslust und in dem, was wir erreicht haben, gesehen werden, gewertschätzt werden und dargestellt werden. Und da ist so viel im Nebel. Die Werbung, warte mal, was? Ich habe das jetzt ja alles gelernt. Die Werbung gibt in den Werbeetat für 60 plus 7-9% und schießt den Rest auf die 30-Jährigen. Ja. Und das kann nichts werden. Also die Firmen, die jetzt begreifen, was möglich ist und die Werbung darauf abstellen, werden die Nase vorne haben. Mhm. Jetzt habe ich ja auch Gespräche schon geführt mit durchaus Menschen am Hebel und da ging es beides mal jetzt um Mode. Mhm. Und dafür haben wir einen Katalog.
Genau, für den Senioren oder dann auch Ü60 heißt, wo man sagt,
du fängst doch nicht an, in 4 Jahren dir irgendwo anders Klamotten zu kaufen, als die du da schon die letzten 10, 20 Jahre gemacht hast.
Genau.
Dein Anzug wird nach wie vor von. Das heißt, die andere Aussage betraf dann so ein Shoppingcenter und die Frage, ey, das ist das auf die 30-Jährigen abgestellt und so. Ja, die jungen Marken sind da die verkaufsintensivsten, sagen wir mal so.
Genau.
Ja klar, ich kaufe da auch. Ich kaufe auch bei
jungen Marken. Aber das Interessante ist ja wirklich, und das ist ja angesichts dieser Zielgruppe der über 60-Jährigen verrückt, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich sich die Wirtschaft und die Politik verhält. Die Wirtschaft kümmert sich ja quasi gar nicht um die über 60-Jährigen. Und du hast es gerade gesagt, mit einem 50, einstelligen
50 wird schon
50 wackelig. Schwierig. Während die Politik, und die sind ja schlau, weil die wiedergewählt werden müssen, erkannt haben, okay, das kann man jetzt doof finden, Aber es ist halt so, das ist die größte Gruppe, die Gruppe, die Zeit hat, die Gruppe, die sich politisch engagiert, die Gruppe, die die Wahlen entscheidet. Also ja, solltest du Politik nicht gegen die Gruppe der über 50-Jährigen machen, gerade in diesem Land?
Ich glaube, wir müssen da an den Bildern in unseren Köpfen rütteln. Und die werden ja, so ist mein Eindruck, leider von der Werbung gestaltet. Das heißt, wenn du als Alien dich abends um 6:55 vor den Fernseher setzt, denkst du, alle sind inkontinent oder haben geschwollene Knie oder so etwas. Das ist schlimm. Also als würden alle Hilfe brauchen. Die anderen, die siehst du nicht mehr. Und deswegen bin ich hier. Deswegen versuche ich wirklich mal wach zu rütteln und denke, nie war die Zeit so gut wie jetzt, weil es erstens an verschiedenen Ecken kneift. Also einmal ist die Kaufkraft, also ja eine Sprache, die auch die Wirtschaft versteht, obwohl schon ein paar Jahre nicht. Wir sind schon ein paar Jahre über 50%. Ich meine, okay, lassen wir mal laufen. Aber auch zu gucken, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn die ab 50 hören, Zukunft, also eine Weiterbildung, das lohnt sich bei dir nicht mehr. Und wir haben hier so andere tolle Programme, wie wir dich auf Abstellgleis schieben können. Ne? Und dieses Zukunft wird nicht mehr mit dir gestaltet. Du bist Vergangenheit ab 50. Kann das sein, dass deswegen da draußen so viel Unzufriedene durch die Gegend laufen, weil das so mit denen gemacht wurde? Wäre auch mal eine Überlegung, wenn wir immer fragen, wieso jammern eigentlich die Deutschen so sehr, weil sie nicht als das erkannt werden, was sie geleistet haben.
Es wird noch schlimmer, dass man dann sagt, ach, dieses Land ist ein alterndes Land. Und dann fühlt man sich als jemand, der älter ist, irgendwie mitschuldig an dem Zustand.
Desaster.
Und das ist lustig, man fühlt sich, und ich erlebe es ja durchaus auch bei in meinem Umkreis, so Familie, Bekannte, Freunde, die dann älter sind, die dann, du beschreibst es, irgendwie missmutig werden, so nach dem Motto, sag mal, irgendwie haben wir eigentlich gar nichts getan? Wird das nicht mehr wertgeschätzt? Ja. Das geht übrigens auch in Unternehmen so, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, dass das irgendwie, all das, was ich jetzt 20, 30 Jahre für dieses Unternehmen gemacht habe, das zählt das nicht mehr, weil ich jetzt vielleicht 60 oder 61 bin?
Man versucht das noch mit so einer Mitleidswelle. Ach, wir haben da ja was. Und dann kannst du nicht, machst du dir das Leben schön und legst die Beine hoch oder so. Ey, also ich habe das Glück, ich war nicht lange angestellt irgendwie, weiß ich nicht, als ich ganz jung war. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich glaube, da fühlt man sich anders, als wenn man das so entweder unterschwellig vermittelt bekommt. Wobei ich immer, also wenn ich in Unternehmen auf der Bühne stehen darf, sage, regelt es doch so, wie ihr es in 10 Jahren für euch selber haben wollt, an die Führungskräfte jetzt. Also was für Alternativen würdest du denn gerne da haben? Was ist denn da möglich? Also meine Güte, es gibt doch Möglichkeiten. Also ich bin so ein Freund von Simon Sinek, diesem Amerikaner, der da viele tolle Ideen hat, aber gibt es ja massenhaft.
Und wie reagieren die Menschen? Also du hältst bei Firmen aus unterschiedlichen Branchen dann so Vorträge und das Ziel ist immer, die Führungskräfte so ein bisschen zu sensibilisieren für die Bedürfnisse der ab 50-Jährigen, haben wir jetzt gelernt, nicht nur ab 60-Jährigen.
Es ist auch oft die Frage, wie kriegen wir alt und jung zusammen?
Okay.
Wobei ich sage, da gibt's gar kein Problem. Nee. Also ich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, und du hast auch kein Problem mit beiden Seiten, sage ich jetzt mal so. Sondern lass uns mal dahin gucken, sind es nicht die Ängstlichen? Sind es nicht die Ängstlichen, die denken, oh Gott, die Alten, ja, die haben, ne, wenn ich jetzt hier als Junger komme, dann kommt der mir auf die Schliche, dass ich ja eigentlich noch gar nichts weiß. Oder umgekehrt. Der Alte denkt, oh, jetzt der kommt jetzt von der Uni und er hat hier die neuesten Ideen und jetzt merkt man, dass ich nicht so viel weiß. Also man nennt das wohl Imposter-Syndrom oder so. Wobei ich das gar nicht auf die Generation alleine beziehe. Das sind auch oft Menschen, die vor anderen Menschen aus anderen Ländern oder anderen, was anderes wird eingeführt oder so, Angst haben immer mit dem Gedanken dahinter, dann merkt man, dass ich gar nicht so toll bin. Also meine Frage ist mehr, wie kriegen wir die stabilisiert, die Ängstlichen? Wie kriegen wir die mutiger? Wie kriegen wir die da?
Und wie schaffen wir das? Weil wir haben ja im Moment gerade diese Phase, dass ganz viele Leute sich aus unterschiedlichen Gründen aus dem öffentlichen Diskurs, aus dem Dialog zurückziehen, weil sie eben das Gefühl haben, irgendwie mir hört irgendwie keiner mehr zu oder es ist ja alles nur Krise und es ist alles ganz furchtbar und es gibt ja irgendwie kein Grund mehr für Optimismus. Wenn man dich sieht, ist es genau das Gegenteil. Also wie kriegen wir diese Ängstlichen dazu, dass sie mutiger werden?
Ja, also ich glaube, sie brauchen Selbstbestätigung. Und das ist alles etwas, was nicht von außen kommt. Das ist auch meine Botschaft an die Firmen. Deswegen, glaube ich, werde ich auch gerne eingeladen, dass ich sage, ey, du selber gibst deine Arbeit einen Sinn. Du selber entscheidest, wie du morgens in die Firma gehst. Du, also sich auch der Energie bewusst zu sein, die man ausstrahlt. Mhm. Also ich sage immer, also wenn man in einen Besprechungsraum reinkommt und sieht, die Menschen schweigen gerade, weil sie was aufschreiben oder so, man sieht die nur von hinten. Spürt man sofort, haben die Party gefeiert oder hat's hier geknallt? Man spürt das. Mhm. Aber wenn man selber in diese Besprechung geht, denkt man, man kann hier mit gekreuzten Armen sitzen und denken, oh Gott, hoffentlich hört die bald auf zu labern. Wir strahlen diese Energie doch auch aus. Und sich dessen mal bewusst zu sein und was ich damit verändern kann. Und ich bin außerdem auch durch Erfahrung klüger geworden. Schlechte Laune von anderen darf nicht mehr meine gute Laune dominieren. Früher habe ich dann so das Buch zugeklappt und oh Gott, er hat wieder und so. Und dann war das wohl nichts mit heute Abend einen schönen Abend machen. Nee, ich bestimme. Und das war, als ich mich dabei beobachtete, dass ich von einer schönen Veranstaltung kommt, noch mal einmal um den Block gefahren war, weil ich wusste zu Hause, die Kinder alle mit Schule Stress und mein Mann hat mit seiner Firma Stress oder so, und das wollte ich nicht. Und dann dachte ich, was machst du? Was ist das für ein Quatsch? Mhm. Ich habe die Tür aufgerissen und sage, Leute, ich habe so gute Laune, wer sich anstecken lassen möchte, sehr gerne, alle anderen verschwinden auf ihre Zimmer.
Aber wie schafft man das dann? Man hat ja das Gefühl, dass dieses Land insgesamt gerade keine gute Laune hat. Und da muss man sagen, so, was ich so gucke, denke, sind vor allem tatsächlich so ein bisschen die Älteren, die dann tatsächlich auch immer wieder mit dem Satz kommen, ach, also das war früher alles. Ich habe mal neulich mit meinem Vater darüber diskutiert, dass die Erfindung der Navigationssysteme doch das Beste auf der ganzen Welt sei.
Ja.
So, und dann sagte mein Vater, niemand weiß mehr, wo er hinfährt, niemand kümmert sich mehr darum, das war früher alles viel besser. Sag ich, Papa, war es früher besser, als wir mit diesen Landkarten?
Ja.
So, und dann denke ich so, boah, es war ja früher vieles einfach nicht besser. Also eigentlich in allen Bereichen war.
Sehe ich auch so. Absolut.
Aber warum, woher kommt dann diese schlechte Stimmung? Wie kriegt man
das
weg?
Weiß ich nicht. Wie kriegen wir das weg? Indem wir erstmal sagen, es kommt keiner vorbei, der dein Leben schön macht. Das war für mich
eine ganz
wichtige Erfahrung. Natürlich hatte ich geglaubt, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Mhm. Aber die hatten das nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung übertragen hatte. Da stand keiner morgens und sagte, Greta, was brauchst du heute für einen Tag? Soll ich dir eintragen? Bist du heute Abend noch ins Kino mit einer Freundin? Was machst du? Und wie oder was? Nee, ich musste es selber machen. Und dann kam noch mal etwas später so eine harte Nuss. Ich konnte keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben für mein Unglück. Das war nicht so leicht zu akzeptieren. Aber dann habe ich begriffen, ey, das ist Freiheit pur. Ich bin nicht mehr angewiesen darauf, dass andere vorbeikommen und sagen, ach, brauchst du hier irgendwas und eine Streicheleinheit oder so? Nee. Ich gucke, was brauche ich in der Situation? Was würde mir jetzt helfen? Mhm. Und dann gucke ich, ob ich mir das selber irgendwie geben kann. Oft ist es auch, was kann ich in dieser Situation für andere tun? Dann bin ich weg von dem Blick, ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld. Und Mensch, die Nachbarin hat dann vielleicht frisch gebackene Kekse an der Türklinke hängen und so etwas. Und dann, was kann ich selber tun? Oder wie ich vorhin auch schon sagte, was zieht mich denn runter? Also ich kann das hier mal, ich gucke keine Nachrichten, also ich gucke auch nicht fern, aber ich gucke auch keine Nachrichten. Also wenn diese Bilder in mir, die machen doch was. Mhm. Also
aber das ist ja das Gefährliche, finde ich. Ich beschäftige mich ja auch natürlich berufsbedingt viel damit, dass viele Menschen mir sagen, wissen Sie, lieber Heider, ich gucke mir die Nachrichten nicht mehr an, weil die so schlecht sind.
Ja.
Aber dann passiert ja genau das, was du eben erzählt hast. Die Leute gucken sich die Nachrichten nicht mehr an. Sie ziehen sich ins Private zurück und denken, hoffentlich gehen diese Krisen irgendwann vorbei. Gefühlt haben diese Krisen aber nichts mit dir selber zu tun.
Nee.
Und dann stehst du da nämlich und denkst, aber wenn jetzt einer käme, der all diese Krisen für mich lösen würde, dann wäre das doch toll. Und dann wähle ich den. Und dann kommen Leute, die sagen, die anderen, die können es alle nicht. Aber ich Also so Donald Trump-mäßig. Und dann sind wir in so einer ganz gefährlichen Situation. Das gilt es ja gerade zu verhindern. Also ja, eigentlich absolut. Ist es ja...
Nein, das darf auch nicht sein. Ja. Sondern was kann ich selber tun? Also natürlich habe ich mitgekriegt, dass der Krieg hier in der Ukraine ausgebrochen ist. Und dann eure Wahnsinnswelle, die ihr losgetreten habt an Hilfaktionen hier für Hamburg. Das war ja sensationell. Also da kriegt ja jeder mit. Und zu gucken... Okay, ich kann das vielleicht nicht. Ich kann keine Familie aufnehmen. Kann ich aber eine Familie unterstützen, die jemanden aufgenommen hat? Oder meinetwegen Klamotten spenden oder Geld spenden. Oder wie ich es runterbreche, wenn ich dafür bete. Ist das auch in Ordnung?
Okay, also genau.
Nicht eins ist besser als das andere und ich habe ja nur, nee, ich gucke, was ich machen kann und mache das für mich.
Aber das ist entscheidend, dass man irgendetwas, dass man schon, das hast du gesagt, man muss nicht darauf warten, dass einer kommt, der mein Leben schöner macht, sondern auch selber. Hoffnung hat nichts damit zu tun, dass es von Hoffnung heißt, du musst an der Hoffnung auch selber arbeiten.
Richtig. Und dann würde hier ja nochmal ganz toll reinpassen, die Hirnforschung kann heute etwas messen, was wir schon lange wissen. Früher hieß es, egal was du denkst, du wirst Recht behalten. Und die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst.
Okay.
Und wir wissen das, wenn wir uns schon mal für eine Automarke entschieden haben, für eine Hunderasse, schon mal schwanger waren, plötzlich sehen wir alle Kugelbäuche auf der Straße.
Stimmt, genau.
Das ist die Autorasse, genau. Okay. Also zusammengezogen die Automarke und die Hunderasse schon viel öfter auf der Straße gibt. Das heißt, unser Gehirn hat das vorher ausgeblendet. Mhm. Alles war auch schon da.
Stimmt,
wir haben es nicht gesehen. So hören wir auch nicht das aus Versehen nette Kompliment des Kollegen, den ich eigentlich doof finde.
Mhm.
Wir sortieren hier oben. Das ist unser stärkster Hebel. Und wenn ich nur schlechte Nachrichten sehen will, das zeigt uns ja, darf ich hier Google erwähnen oder muss das rausgeschnitten werden?
Das darfst du immer erwähnen, Google. Ja.
Also wenn da zwei verschiedene Leute Wort Weihnachten eingeben. Der eine ist immer unterwegs, um die Katastrophen zu sehen. Mhm. Der kriegt die abgebrannten Tannenbäume, Häuser, Ehescheidung, sowas. Und der immer nach Plätzchenrezepten guckt, der kriegt Weihnachtsplätzchenrezepte. Mhm. Unter dem gleichen Suchbegriff. Und so ist das bei uns hier
genau,
oben
Genau, so ist
auch.
Beim Gehirn auch, genau.
Ja, und das heißt, wenn es, ja, aber die Welt ist doch voll davon. Ja, gefiltert durch dein Raster da oben. Und das als Kraft zu erkennen, dass ich das auch ändern kann, dass ich, also mich sprechen Leute an, sagen, also Mensch, Greta, ich bin in einem Beruf tätig, da sehe ich so viel Leid für alte Menschen, dass ich kann das nicht, das Alter positiv sehen oder so. Dann zu gucken, könnte es sein, dass Greta recht hat, dass man diese Tür vom Vogelkäfig schon so ein bisschen aufmacht, dass da mal was anderes rein kann. Mhm. Sicherlich kann man da nicht sofort Quantensprünge machen, aber wir haben so viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, was wir Dankbarkeitstagebuch, wobei ich also auch sagen muss, es gibt kein Leben ohne Leid. Mhm. Es gibt kein Leben ohne Niederlagen, das gehört dazu. Aber das ist so ein bisschen wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, Schakka, ich hab's gerissen? Mhm. Das ist nicht dann, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier, knall rein, sondern wenn der sich durchgekämpft hat. Und das haben wir im Leben auch gemacht. Und da dürfen wir auch stolz drauf sein.
Übrigens, ich will gerade dran denken, irgendwie, man muss die Sachen in die Hand nehmen. Wir haben jetzt auch, und das wird ja manchmal kritisiert, einen Bundeskanzler, der 70 ist. Und ich habe mir jetzt gerade, wenn ich dir so zuhöre, überlegt, ist es nicht eigentlich genau die richtige Zeit für einen Bundeskanzler, der 70? Also vielleicht, oder? Es ist ja so, oder? Es wäre komisch, also, wenn jetzt ein Bundeskanzler da wäre, der Mitte 40 wäre, oder?
Ja, da würde ein bisschen was fehlen. Aber also ich hätte das mit 40 auch nicht akzeptiert, dass man mir das sagt. Also ich finde, man sollte damit vorsichtig sein, also auch ich werde natürlich angegriffen und ja, du hast gut reden und du bist reich, gesund und ich weiß nicht, was man in mir alles sieht. Es gibt Greta Silber nur, weil ich finanzielle Probleme hatte, dass ich, also ich wäre mit meiner Rente nie klargekommen und durch die Trennung mit meinem Mann und ich wollte das Familienhaus erhalten, habe ich gesagt, okay, ich schmeiß mich noch mal rein.
Mhm.
Und stell dir mal vor, was mir alles entgangen wäre, was ich gar nicht gewusst hätte, dass ich das in mir habe. Ich hätte doch immer gesagt, wenn mir das früher mal einer gesagt hätte, dass ich beim Arbeitsministerium da in der Jury sein darf und da Reden halte. Oder
dass du einen Podcast mit Hubertus Heil machst?
Ja, genau. Ja, genau. Und oder dass ein Film über mich auf der Plattform der UNO steht, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Da hätte ich doch jeden, wie sage ich das jetzt höflich, also für nicht der in der Gegenwart lebende geschildert. für verrückt erklärt, wollte ich sagen.
Also. Aber das ist interessant, da musst du nochmal erzählen. Also das geht ja auch vielen so, man freut sich dann ja so auf die, also hast du dich eigentlich jemals auf sowas wie eine Rente und Ruhestand gefreut?
Nee. Nein, also ich habe immer gerne gearbeitet. Also das ist dieses Ausprobieren und Bestätigung bekommen, aber halt auch durchaus Knüppel vor die Beine. Also ich hatte Baustellen, wo der Bauleiter sagte, also hier auf die Baustelle kommt keine Frau und die schon gar nicht.
Okay.
Der hat mir falsche Pläne gegeben, ja, und so etwas alles. Also ja, da hat, kriegt man dann irgendwie so einen Schutzengel. Das waren da zwei junge Firmen, die mir dann, die sagten, naja, komm her, zeig mir mal deinen Plan. Und nee, der Heizkörper steht längst woanders oder so. Das heißt, meine Einrichtung richtete sich ja danach, wo die Türen sind, wo, ne, und sowas. Also kenne ich auch alles. Und ja, hinschmeißen, weitermachen.
Nee. Ja, aber das ist ja interessant, glaube ich, für junge Leute. Ein Riesenthema, was man auch hier in der Redaktion mitkriegt, so wenn wir jetzt, wo jetzt so viele sind, die in 10 Jahren Ruhestand gehen, ja, und sich dann zum ersten Mal mit beschäftigen, wie viel Rente kriegt man eigentlich?
Ja.
Und dann feststellt, ups. Oh,
ja.
Und das dann, wird nicht reichen.
Richtig, reicht auch
so, nicht. So ging es dir auch so? Genau, du gingst.
Ja, ja, also ich, also. Durch die Selbstständigkeit und so ist meine Rente äußerst gering.
Genau.
Okay, jetzt gab es die Möglichkeit, also keiner von uns war reich genug, den anderen auszuzahlen.
Okay.
Unser Haus gehörte uns beiden, ne, wie das so üblich ist. Und dann habe ich auf alles verzichtet, also auch auf Rentenausgleich, den mein Mann sonst hätte zahlen müssen und sowas alles. Und habe gesagt, ich versuch's. Ich versuch's. Und ja.
Ich habe nochmal, bevor wir uns heute getroffen haben, nochmal geguckt. Es gibt ja ganz viele Studien, wann ist der Mensch eigentlich am glücklichsten? Und interessanterweise ist es ja so, er ist besonders glücklich nicht mit 20, 30, 40, sondern es geht so los ab 55, 60. Das Glück kommt dann, weil man also viele Sachen, über die man sich früher aufgeregt hat, wo man dachte, oh, das geht alles schief, weiß man, geht nicht schief, man hat eine gewisse Erfahrung, man hat auch eine gewisse Lässigkeit, weil man weiß, okay, selbst wenn ich jetzt arbeitslos werde, ist es vielleicht gar nicht so schlimm und so. Wie, was ist aus deiner Erfahrung sozusagen irgendwie, ich habe neulich den schönen Satz gehört, irgendwie hat eine Kollegin gesagt, irgendwie hat einen anderen gefragt, was war der glücklichste Moment deines Lebens? Und der Kollege musste nachdenken und die Kollegin sagte dann, bei mir ist ganz einfach, der glücklichste Moment ist immer jetzt. Das fand ich einen schönen Satz.
Absolut.
Aber sozusagen, du sagst ja, dass man kann, das Glück hat nichts mit dem Alter zu tun. Würdest du sagen, dass du jetzt in der glücklichsten Phase deines Lebens bist mit 77?
Ja, also ich fand die Zeit der kleinen Kinder unglaublich berührend und schön. Ich möchte gar nicht so gerne diesen Vergleich anstellen an, sag mal, Glück mit Tiefe. Ne, so berührend, dieses, boah, da gab's ja unglaubliche Klar. Momente, die eine ganz andere Wucht hatten in meinem Leben. Aber unbeschwert, Leichtigkeit, Glück erkennen können auch. Also junge Eltern, die sind erschöpft ohne Ende.
Stimmt, die wollen eigentlich nur schlafen, genau.
Ja, also da, ne, da machen wir nochmal einen neuen Podcast raus, ne, wie wir die jetzt mal unterstützen können, da die jungen Familien. Aber das mindert das Glücksgefühl, oder du weißt, was ich meine.
Ich finde, man hat auch Interesse, das habe ich jetzt so festgestellt, man hat auch, wenn man so jung ist, man hat einfach gar keine Zeit, über sein Leben nachzudenken.
Ja,
das man muss funktionieren, man muss machen, ja, man muss das Kind und siehste, das und so.
Genau,
und
absolut.
Und irgendwann kommst du in so eine Phase, wo du denkst, wo du anfängst nachzudenken, denkst, ach, guck mal, und so viel brauche ich gar nicht. Und das, also, und vielleicht ist das eine Sache, die auch im Alter dann.
Ja, es macht frei.
Ja.
Also ich wollte es damals in meinem Leben über Jahrzehnte jedem recht machen.
Mhm.
Und ich war durchaus glücklich, ne? Also aber ich fand in meinem Leben stellenweise gar nicht statt. Ich funktionierte, wie du es auch gerade sagtest, ne? Und das war auch völlig in Ordnung. Also ein toller Urlaubstag für die Familie war, wenn die alle fröhlich waren und der eine den anderen da gut aushalten konnte und so. Kinder untereinander können sich auch nerven. Oh.
Kann man sagen.
Das, was ich jetzt gerne gemacht hätte, ob ich gerne ins Museum gegangen wäre, das war gar keine Frage bei mir. Mhm. Es war weggerutscht und dann kommt das irgendwann wieder. Dann gibt's diesen Freiraum, sage ich mal, Kinder aus dem Haus oder auch schon früher, wo man sich das mal fragt. Mhm. Was würde für mich heute ein schöner Tag sein? Das können ja, glaube ich, so viele auch gar nicht beantworten. Was gehört da rein? Welcher Anteil oder was an Neuem, was sollte sein oder so? Sich solche Fragen mal wieder zu stellen. Mhm. Und da abzutauchen, ist enorm spannend. Aber diese U-Kurve, die du vorhin ansprachst, wann ist der Mensch eigentlich am glücklichsten, die ist schon unglaublich lange bekannt. Mhm. Und wieso geht das nicht in die Köpfe rein? Ich verstehe das nicht.
Also nee, weil die Menschen natürlich auch ehrlich gesagt Angst vor dem Alter haben, weil es dann solche Leute gibt wie Henning Scherf, ist einer der ersten, der so über das Alter geschrieben hat, ehemaliger Bürgermeister in Bremen, der dann geschrieben hat, dass, ich glaube, von dem kommt der Satz, das Alter ist nichts für Feiglinge. Also nee, es klingt so, hat er vielleicht auch recht, weil du sagst ja auch, glaube, man braucht Mut.
Grau ist das neue Bund oder so.
Richtig. So ein Buch, so. Genau. Aber er hat auch mal irgendwie, glaube ich, hat das aufgegriffen, also dass man immer sagt, oh, das Alter, und dann sieht man und dann kriegen die Leute, Janne, was du angeboten kriegst. Dann kriegst du auf einmal Treppenlifte angeboten und dann geht es um Arthrose und dann geht es um Rückenschmerzen und dann geht es um Inkontinenz und so alle so Themen, wo du denkst, nee, das hatte ich zwischen 30 und 60 nicht.
Nein, aber wann ist das Leben denn was für Feiglinge in der Pubertät? Nicht. Als Stimmt. junge Eltern für Bitte? Feiglinge? Nee. Geburt? Nee. Wechseljahre? Nee, nichts für Feiglinge. Midlife-Crisis?
Nee, stimmt. Du hast recht. Eigentlich ist es ehrlich gesagt, also ich muss gerade sagen, wenn man Eltern wird, ist, glaube ich, wenn man da feigt, da muss man schon sehr mutig sein. Das hat, genau. Dagegen ist das, was dann später kommt, vielleicht. Was hätte die junge Greta über die alte Greta gesagt? Was hätte die junge Greta über Greta Silva gesagt?
Da möchte ich auch hin.
Ja? Mhm. Also es hätte sie nicht mit gefremdelt, so nach, was ist, die läuft da jetzt irgendwie, nee.
Nee, die läuft schräg oder so.
Ja, also, genau.
Also ich glaube tatsächlich, meine Kinder hatten am Anfang so ein bisschen Schiss, dass das irgendwie so ein bisschen da in die schräge Richtung gehen könnte. Haben wir nie drüber gesprochen, würde ich ihnen natürlich auch nicht unterstellen, aber nein, also ich bin mit einer Botschaft draußen. Ich bin mit der Botschaft draußen, dass das Alter, da muss der Grauschleier weg, da muss was in Balance kommen, da muss eine Gewichtung wieder rein, was da ist, was es bedeutet. Und wenn mir eben eine hohe Führungskraft aus einer Modekette sagt, ja, dafür haben wir Kataloge. Ich war da so im öffentlichen Raum, ich konnte da nicht gleich an die Decke springen. Mhm. Dann denke ich, oh, es ist noch ein Job zu tun, ich kann morgen nicht aufhören. Also da, wir haben eine Botschaft, das ist anders da draußen. Und die kaufen jetzt da, wo junge Leute kaufen und die begreifen es gar nicht.
Das ist interessant, dass man tatsächlich, ich glaube, es ist so die einzige Zielgruppe so richtig, die richtig ab einem bestimmten Punkt wird die in so eine Schublade, und gibt es ja, hier haben wir auch für die, ne, haben wir für das Seniorenhandy und den Seniorenkatalog und so.
Ich krieg zu viel.
Ja. Und du willst es ja gar nicht hören. Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass man die Wahrnehmung von sich selber eine ganz andere ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich den Lars, wie ich ihn seit 30 Jahren sehe.
Ja, genau. Da also drinnen. Ist das nicht toll?
Es ist, aber das ist natürlich, wahrscheinlich, wenn man jetzt die Fotos sieht, aber das ist ja, und ich glaube, das müssen die Leute doch verstehen, dass es bei ganz vielen so ist, dass sie da hat sich nicht viel, versuche ich immer den jungen Kollegen, wenn man dann so denkt, dass die Kollegen sind, dann teilweise könnten meine Kinder sein, teilweise meine Enkel. Und dann denkst du, ja, aber ich fühle mich ja gar nicht so.
Ist das nicht toll?
Ja.
Und wenn ich bei, ich sag mal, Lesereisen oder wo auch immer, dann kommen ja manchmal Eltern mit Kindern oder und wenn dann die Eltern sagen, ja, ich bin zwar, was weiß ich, 60, 70, egal, aber ich fühle mich so jung, dann gucken die Kinder betreten zur Seite. Das ist denen peinlich. Mhm. Ey, wir haben einen Körper, aber wir sind nicht unser Körper. Ja, da gibt's eine Anziehungskraft, da gibt's Falten, da was weiß ich alles. Und das aber da drinnen, ey, lass das raus. Also lebe das, was du da drinnen hast und lass dich von niemanden da irgendwo einschüchtern und das macht man nicht oder was weiß ich da. Was da alles für Bilder im Kopf sind. Also ich habe über 700 Filme, glaube ich, auf YouTube stehen mit 5 Millionen Klicks und Podcast. Also die Themen hören nicht auf. Die Themen hören nicht auf, die ich da weitergeben kann, was man tun kann, um da drinnen das zu leben, was man spürt, was man umsetzen will und ja auch weiter verschenken will. Da ist so viel, so viel, was man an die, was weiß ich, nächste Generation und so weitergeben kann. Also wow, das Feld ist so breit, das ist einfach toll. Und das ist kein, hier, jetzt werden wir mal moralisch und ihr habt eine moralische Verpflichtung. Nee. Sondern das ist spannend, was da abläuft, wie Leben funktioniert und wo ihr euch auch alle Mut holen könnt, wie ihr selber später mal leben wollt.
Wie blickst du als jemand, der sich als Botschafterin dieser Generation versteht, auf die Diskussion über die Rente in Deutschland?
Also
also jetzt die Frage natürlich, also nicht nur, wie kann man die Rente weiter finanzieren, sondern jetzt, das ist doch ungerecht. Ne? Früher waren irgendwie 3 oder 4 oder 5 Leute, die haben einen Rentner bezahlt und irgendwann ist es jetzt, sind es jetzt 2, vielleicht ist es immer nur einer, wahrscheinlich noch nicht, aber wie blickst du da drauf? Weil das ist natürlich so eine, das führt natürlich wirklich zu diesem Riss zwischen diesen beiden Generationen.
Absolut. Ne? Es gibt europäische Länder, die haben das Problem nicht. Mhm. Da gibt es auch das Wort Altersarmut nicht in Holland, habe ich gelernt. Mhm. Und so deswegen, ich mag mich da gar nicht in die Diskussion hineinbegeben. Erstens habe ich so keine Ahnung, aber es gibt doch andere Modelle. Wieso müssen wir daran festhalten und so? Also ich denke, wir können dann auch von anderen lernen und so. Aber okay, wenn es jetzt so ist, dann ist doch die Frage. Und ich kenne Menschen, die in finanzieller Not sind. Wie kann ich denen denn helfen? Mhm. Und zwar nicht aus einer Gönnerposition heraus, sondern möglichst anonym und so etwas. Also das, was weiß ich, über die Lehrerin, dass die, dass da ein sehr musikbegabtes Kind ist, aber kein Unterricht finanziert werden kann oder so, dass man da sagt, auch der wird von anderer Stelle finanziert oder so. Dieses raus aus diesem Gönnerhaften, so heimlich was tun, das macht auch Spaß.
Letzte Frage. Du hast 3 Bücher geschrieben, kommt ein neues, kommt ein 4. Buch?
Also im Moment ist keins in der Pipeline, aber Themen sind da schon.
Was wäre so ein Thema, wo du sagst, das würde mich jetzt nochmal reizen, darüber was zu schreiben?
Ja, also einmal, wie kriegen wir diesen Generationskonflikt abgemildert, dieses eine Generation gegen die andere und dieses in die Tonne treten, das macht mich fertig, aber auch... da gab es noch was anderes, habe ich mir aber gar nicht aufgefallen. Fällt mir gerade nicht ein. Also, ja,
aber
also,
ich glaube, das wäre schon verdienstvoll zu sagen, wie kriegt man gegen diesen Generationskonflikt irgendwie gelöst.
Ja,
das ist wahrscheinlich auch eine der großen eine der großen Aufgaben.
Ja.
Greta, ich habe es gesagt, die 45 Minuten sind vergangen. Ich sage jetzt nicht wie im Flug, aber ich sage es doch. Es war wunderbar. Ich freue mich. Wir treffen uns nochmal wieder in 10 Jahren und gucken, ob es sich dann gebessert. Spätestens in 10 Jahren. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.